Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Smart or Hard, keine Uni, trotzdem reich. Heute wieder in gewohnter Besatzung. Und zwar ist Erdem heute wieder mit dabei und heute wieder in Dubai. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du wieder den Podcast mit Leben befüllst.
Ja, Mann, letztes Mal hast du es echt gut gemacht. Ich habe mir den Podcast auf dem Laufband reingezogen. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, was ich hier suche. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich hoffe, den ganzen Zuhörern hat das genauso viel Freude bereitet, dem Pascal zuzuhören und Einblick in, ja, und unsere gemeinsame Geschichte zu erhalten. Also war cool. Ich finde, du hast das richtig auf den Punkt gebracht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, zuzuhören.
Ja, vielen Dank. Vielleicht, wenn es mal andersrum nicht passt, kommt dann von dir die Solo-Folge, wie das aus deiner Sicht aussah.
Das kann sein. Hätte ich auch nicht.
Let's see. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was du hier noch suchst, ich habe nämlich das nächste Thema vorbereitet für die heutige Folge. Ich habe das ja schon mal vor ein paar Wochen bei dir angesprochen. Und zwar ein ganz, ja, prägnantes Thema in der aktuellen Phase. Und zwar der aktuelle Kryptomarkt. Wie sollte man sich positionieren im Kryptomarkt? Wie machst du das? Und ich will einfach mal so ein bisschen reinfühlen, wie sollte man das machen, gerade wenn man jetzt noch nicht den Privatier-Lifestyle hat, sondern wenn man natürlich auch viel, ich sag mal, Energie reinsteckt, erstmal Geld zu verdienen. Wie sollte man sich da mit dem Thema Investment verhalten? Wie sollte man sich informieren über Kryptowährungen? Wie sollte man kaufen? Was empfiehlst du da? Wie viel Zeit sollte da am Tag reingesteckt werden? Einfach um mal so ein Stück weit einen Einblick von dir zu bekommen, wie du dich gerade, weil es aktuell so krass ist, beim Thema Krypto positionieren würdest, wenn du jetzt auch noch voll arbeiten würdest.
Du, allen voran muss ich das einfach erwähnen. Ich würde erstmal keine Empfehlung aussprechen, irgendwas zu tun, was ich euch jetzt hier im Podcast irgendwie mitgebe. Das Ding ist, der Kryptosektor ist ein hochvolatiler und damit auch natürlich noch ein sehr, sehr riskanter Markt, wo super viele Scam-Projekte Platz nehmen und sich dann an der Unwissenheit der Retailer, also sprich Privatanleger, bereichern. Allen voran würde ich also jedem empfehlen, bevor man auch nur einen einzigen Cent in etwas investiert, zunächst erstmal zu verstehen, was der Kryptosektor bedeutet. Ich vergleiche den Kryptosektor in der jetzigen Zeit gerne mit der damaligen Dotcom-Blase. Damals zur Dotcom-Blasenzeit war halt super, super, waren super viele Unternehmen, die nur irgendwie online in ihrer Unternehmensbezeichnung hatten, gleich irgendwie 100 Millionen wert oder so. Und wir haben halt mit dem Zerplatzen dieser Blase auch ganz viele Unternehmen, die als die neuen innovativen Internet-Tech-Giganten galten, von der Bildfläche verschwinden sehen. Und ich bin der Meinung, dass der Kryptosektor halt ähnlich bereinigt wird. Ja, das sehen wir ja jetzt in den letzten Dekaden schon gesehen. Und ich glaube, immer mehr Menschen erkennen, dass Krypto halt nicht gleich Bitcoin ist und dementsprechend halt immer mehr Krypto-Projekte, die meiner Meinung nach zu 80% Scam sind, beziehungsweise keine vernünftige Daseinsberechtigung haben, vom Markt verschwinden und eine gewisse Irrelevanz für Privatanleger haben. Von daher Empfehlung Nummer eins, verstehe erstmal den Kryptosektor und erkenne den Unterschied zwischen Bitcoin und Kryptowährung. Bitcoin ist keine Krypto, klar ist Bitcoin irgendwo eine Kryptowährung, aber halt nicht zu vergleichen mit den ganzen zentral geführten Krypto-Projekten. Dementsprechend ist das so meine zweite Empfehlung. Dritte Empfehlung wäre auf jeden Fall, und so mache ich das auch, wenn man im Kryptosektor Geld verdienen möchte oder Geld machen möchte, zu gucken, was die großen Funds machen, also die VC-Funds. Es gibt auf dieser Welt unfassbar viele krypto-orientierte VC-Funds. Das sind Venture Capitalists, die mit Risikokapital ganz bestimmten Krypto-Projekten außerhalb von Bitcoin Wagniskapital zur Verfügung stellen und darauf spekulieren, dass diese Projekte und die dahinter befindlichen Menschen ihre Vision dank des Geldes, welches sie von VCs erhalten, verwirklichen. Ich bin, und das wissen die meisten, in meinem Leben mit der Copy-Edit-Paste-Strategie unfassbar vermögend geworden und habe mir auch so ohne selbst jetzt super viel Wissen in allen Bereichen zu haben, einfach ein wahnsinniges Vermögen aufgebaut. Und genau das mache ich momentan, um ehrlich zu sein, auch. Also ich gucke mir immer an, welche VCs, in welchen Funds, welche Kryptoprojekte neu aufnehmen. Und das habe ich in den letzten 12 Monaten, beginnend ab 2023, halt sehr intensiv verfolgt. Ich habe mir immer die ganzen Portfolien angeguckt von den VC-Funds und habe immer geschaut und beobachtet, hey, welches Kryptoprojekt kommt neu dazu, welches wird aussortiert, und habe anhand dessen mir, ich sage jetzt mal, einen Pool an ganz bestimmten Kryptoprojekten erstellen können, auf Basis dessen ich dann später in der Lage war, eigeninitiativ zu recherchieren und zu gucken, welche dieser Projekte ja, Potenzial haben, in dem nächsten Bullenmarkt vielleicht Bitcoin outzuperformen. So wie wir es in den letzten Bullenmarktphasen auch erlebt haben, gehe ich ganz stark davon aus, dass gut ausgewählte Kryptoprojekte, also Altcoin-Projekte, das Potenzial haben werden, Bitcoin in den kommenden 12 bis 18 Monaten outzuperformen. Langfristig gesehen wird keines dieser Altcoin-Projekte Bitcoin outperformen, aber ich glaube, jetzt, wenn halt der Riesenhype entsteht, dann die Social-Media-Marketing-Kampagnen von diesen ganzen besagten Projekten dann auf einmal anfangen, irgendwie die Retailer zu erreichen, dann irgendwann FOMO bei den Retailern entsteht und gefühlt jeder Finduencer anfängt, über irgendwelche Krypto-Projekte zu berichten, kann ich mir vorstellen, dass viele gute und solide Altcoin-Projekte das Potenzial in den nächsten Monaten haben, auf jeden Fall Bitcoin outzuperformen. Was nicht bedeutet, dass das Investments für mich sind. Das heißt, ich würde auch jedem Menschen da draußen empfehlen, ein Investment in ein Investment in ein Altcoin nicht als Investment zu sehen, sondern vielmehr als eine Spekulation oder als eine Wette. Also, für mich ist Bitcoin ein ganz klares Investment, während Altcoins eigentlich Spekulationen / Wetten sind. Also ich wette darauf, dass ein ganz bestimmtes Altcoin-Projekt, in das viel VC-Kapital reingeflossen ist, in den nächsten 12 bis 18 Monaten Bitcoin outperformen wird. Und dann schaue ich mir natürlich auch immer, oder um dieses Gefühl zu entwickeln, ist es für mich immer notwendig zu hinterfragen, warum dieses Projekt das Potenzial hat, Bitcoin in so einer kurzen Dekade auch zu performen. Und deswegen schaue ich mir dann natürlich immer die Tokenomics an, ich schaue mir mal das Geschäftsmodell an, ich schaue mir mal den Nutzen an. Gibt es wirklich einen Nutzen in diesem Altcoin-Projekt? Und bietet dieses Nutzen etwas, was ein Problem löst? Beziehungsweise ein bestehendes Geschäftsmodell, vielleicht eine Old Economy in Form von innovativeren Ansätzen, sprich Blockchain-Ansätzen, ja, disruptiv verändern kann. Und da gibt es meiner Meinung nach immer wieder in ganz bestimmten Phasen im Kryptosektor ganz bestimmte Themenfelder. In diesem Jahr ist es für mich so ganz klar dezentrale Gaming-Plattform und AI. Im letzten Jahr war, in der letzten Dekade waren es halt zum Beispiel DeFi-Themen, NFT-Projekte und, und. Davor waren es IoT-Geschichten, also Internet of Things und, und. Auf jeden Fall schaue ich mir dann halt immer ganz bestimmte Themenfelder an, suche mir da die jeweiligen Projekte raus und betrachte sie einfach als eine Wette auf Zeit. Eine Wette auf Zeit. Und genauso würde ich persönlich, wenn ich jemandem eine Empfehlung aussprechen wollen würde, es tatsächlich auch tun. Also niemals mit irgendwie einer All-In-Strategie auf einen Altcoin setzen. Da gibt es Leute, die machen tatsächlich sowas und wundern sich dann, wie schnell ihr Geld irgendwie auf Null fährt oder gegen Null steuert. Deswegen würde ich halt genau das zunächst erstmal grundlegend jedem empfehlen, der sich in diesem, ja, Sektor der Altcoins positionieren möchte. Erstmal den Unterschied zwischen Altcoins und Bitcoin verstehen. Dann als nächstes schauen, welche VCs in welche Altcoin-Projekte investieren.
Ja,
Und
ganz kurze Zwischenfrage dazu. Die brannte mir jetzt schon auf der Zunge. Wo findest du das, wo die VCs auch ihr Wagniskapital reinstecken?
in der Regel direkt über die VC-Seiten.
Okay.
Beispiel so eine Webseite, die, oder so ein Fund, so ein VC-Fund, der nennt sich Multicoin Capital, aufrufbar über multicoin.capital. Die haben zum Beispiel ein offenes Portfolio. Du kannst
Okay,
da
ja.
über die Webseite direkt auf das jeweilige Portfolio gehen. Kannst ja mal kurz öffnen, wenn du willst, zeige ich dir.
Ja. Habe ich hier einen Moment.
Coin Capital.
So, siehst du den Screen?
Ja, genau, das ist Multicoin Capital. Kannst du mal draufklicken und dann
Ja.
kannst du oben in der, genau, in dem Header kurz auf Portfolio klicken und dann kannst du rechts zum Beispiel nach Kategorien sortieren. Klick
Ja.
drauf. Gehen wir jetzt zum Beispiel auf Infrastructure. Genau. Da sind zum Beispiel jetzt schon Projekte aufgeführt, in die ich investiert bin. Ich schaue mir dann zunächst erstmal die ganzen Projekte an und versuche auf Basis meines eigenen Wissens und meiner eigenen Intention einfach von den ganzen Projekten einfach mir meine Top 5 oder Top 10 zu definieren. Und auf
Ja.
diese oder auf diese Top 10 konzentriere ich mich dann auch anschließend und versuche halt direkt über die jeweiligen Anbieter oder direkt über die jeweiligen Projekte und dessen Webseiten, dessen Social Media Plattform, aber auch dessen Presseberichte mir für mich selbst ein ja, Überblick zu verschaffen, was diese Projekte an und für sich eigentlich vorhaben, warum sie gut sind, wer im Management sind, wer die Founder sind, welche Kapitalgeber neben Multicoin Capital noch Geld in diese Projekte investiert haben. Und dann fange ich an, für mich persönlich einfach zu entscheiden, welche dieser Projekte tatsächlich Projekte sein könnten, in die auch ich dann hergehe, Geld und Geld investiere oder Geld zum
Ja.
Spekulieren reinpacke.
Okay, ja. Okay, aber geil. Also, dass man das auch so direkt alles offen und transparent im Internet sieht, ich denke, das wissen die wenigsten.
Ja, du,
Also.
es gibt auch nicht viele, die also ihre Portfolien veröffentlichen. Was man halt immer super cool machen kann, ist, du kannst dir zum Beispiel über ChatGPT die größten VC-Funds weltweit auflisten lassen
Ja.
und dann halt die jeweiligen Webseiten besuchen und schauen,
Ja,
welche die Webseiten halt die jeweiligen Portfolien veröffentlichen und transparent gestalten. Und dann kannst du dich halt, da geht dann mal eine Stunde am Tag, wird dann mal investiert in den Research, welche haben halt ihre Portfolien transparent gestalten. Dann geht man die Seiten einzeln durch. Und das Geile ist, oftmals, so war es zum Beispiel in den letzten Jahren immer bei mir der Fall, findest du dann auch Überschneidungen. Also wenn du dann ein VC-Fund und dessen Portfolio dann transparent aufrufen kannst und dann auf das nächste Portfolio von einem anderen VC-Fund gehst, siehst du auch relativ schnell, dass zum Beispiel
Ja.
mehrere Funds zum Beispiel in ein ganz bestimmtes Projekt in ein größeres Investment platziert haben. So habe ich, um ehrlich zu sein, in der letzten Phase des Bullmarktes das meiste Geld verdient. Genauso mit dieser
Ja.
Strategie. Ihr müsst euch immer eins vorstellen. Guck mal, Leute. Ich habe für mich irgendwann entschieden, ich kann nicht alles wissen. Ich will auch nicht alles wissen. Ich habe gar nicht die Ressourcen, um im Hinblick auf irgendwelche Altcoin-Projekte alle Informationen innerhalb von kürzester Zeit zu erlangen. Die ganzen Funds und die damit verbundenen Mitarbeiter, also und die Mitarbeiter, die für diese Funds arbeiten, machen den ganzen Tag nichts anderes außer Altcoin-Projekte zu analysieren, Märkte zu verstehen und ich sage jetzt mal, ein Risiko-Chancen-Verhältnis zu eruieren. So, und nachdem diese ganzen Mitarbeiter, die in solchen Funds arbeiten oder für solche Funds tätig sind, ihre Einschätzungen abgeschlossen haben, entscheiden sich dann diese Funds entsprechend für oder gegen ein Investment.
Ja.
Jetzt zum Beispiel bei Multicoin Capital auf die Webseite gehe und mir dann so eine Riesenliste an Altcoin-Projekten anzeigen lasse, dann weiß ich, dass die Menschen, die für Multicoin gearbeitet haben, einfach unfassbar viel Zeit und Energie in Research investiert haben müssen, damit sich Multicoin überhaupt bereit erklärt, in diese Projekte zu investieren. Das heißt, Multicoin und solche Funds sind für mich eine Art Abkürzung. Weißt du?
Ja.
Das, was die gemacht haben, erspart mir. Und dann gehe ich her und schaue mir an, was sie geleistet haben, also für welche Projekte sie sich entschieden haben. Und dann habe ich einen viel einfacheren Entry in eine gut ausgewählte Liste von Altcoin-Projekten, in die ich mich dann selber einarbeiten kann. Weißt du, wie ich meine?
Und da steckt halt natürlich eine Vielzahl an Mitarbeitern dahinter, die natürlich viel mehr Zeit und Energie
Absolut.
in die Thematiken aufwenden könnten, als dass man das als Privatperson überhaupt könnte.
Unmöglich.
Ja.
Unmöglich. Und genauso würde ich es halt jedem empfehlen. Und ich habe einen Kollegen, das ist der Ahmed, sehr vermögender Unternehmer auch, der in der Gasindustrie Pipelines gebaut hat und damit sich ja mehrere dreistellige Millionenbeträge verdienen konnte. Und der hat mir irgendwann gesagt: Adam, wenn du im Kryptosektor mit Blick auf Altcoins erfolgreich sein willst, brauchst du im Endeffekt nicht selbst zu recherchieren. Du musst das tun, was, oder du musst das entdecken, was ganz große VC-Funds analysiert haben und auf Basis dessen deine Entscheidung treffen. Und das war damals so ein Tipp, der mir halt auch selber wirklich mehrere Millionen in die Kassen spülen lassen hat.
Ja, geil. Als du angefangen hast, auch dich so über verschiedene Investmentmöglichkeiten zu erkundigen, beziehungsweise das auch rauszusuchen, ich sag mal, das kann man ja theoretisch nicht nur mit Altcoin-Projekten machen, sondern könnte man ja auch auf viel verschiedene Investmentmöglichkeiten beziehen. Also zum Beispiel Aktien ist ja dann genau das Gleiche. Also dann herauszufinden, okay, wo steckt viel Kapital drin, wo wird oder wo stecken Hedgefondsmanager beispielsweise ihr Geld rein, das könnte man ja wahrscheinlich auch rausfinden.
Bei Aktien ist es echt nochmal ein bisschen anders, Pascal. Und auch die ganzen Zuhörer sollten das wissen. Guck mal, bei Aktien gibt es die jeweiligen ETFs und die Indexfonds. Zum Beispiel den S&P 500,
Ja.
zum Beispiel der Nasdaq, zum Beispiel der DAX. Das sind ja alles Indexfonds. Und man kann ganz transparent über Webseiten herausfinden, wie diese Portfolien, diese Indexfonds aussehen und wie einzelne börsennotierte Unternehmen in diesen Portfolien gewichtet sind. Also kannst du jetzt zum Beispiel, das habe ich natürlich auch zu seiner Zeit gemacht, wo ich angefangen habe, in Aktien zu investieren. Ich habe mir erstmal den Nasdaq angeguckt und habe versucht zu herausfinden, welche Unternehmen im Nasdaq eigentlich gelistet sind. Und nachdem ich dann diese ganzen Unternehmen, die im Nasdaq gelistet sind, herausfinden und definieren konnte, bestand meine nächste Aufgabe darin, herauszufinden, wie die Gewichtung im Nasdaq pro Unternehmen aussieht. Also der Nasdaq hält zum Beispiel jetzt Apple, Amazon, Alphabet, Netflix und Co. Und du kannst
Meta,
dann halt,
ja.
genau, und du kannst dann halt die Gewichtungen, also die Allokationen in diesen Indexfonds dir auch anzeigen lassen im Internet. So, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, der Indexfonds besteht zu 80% aus 5 Aktienunternehmen. Ja, sagen wir mal Nvidia, Amazon, Apple, Meta und meinetwegen Tesla, nur mal jetzt so dahergesagt, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Indexfonds ganz stark davon ausgeht, dass diese besagten Unternehmen den größten positiven Impact auf den jeweiligen Index hätten. So, und dementsprechend kann man sich eigentlich anhand von diesen Metriken auch selbst relativ einfach einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Unternehmen welche Gewichtung im eigenen Portfolio haben sollten.
Ja, okay, gut. Macht ja, ist ja im Endeffekt dann auch ähnlich zu der VC-Fund-Strategie.
Genau.
Ja. Wie hast du oder bist du auch schon ähnlich vorgegangen, als du in Anführungszeichen auch noch voll gearbeitet hast?
Damals hatte ich ja noch nicht diese Expertise und dieses Wissen. Damals, als ich gearbeitet habe, war ja Investment, zumindest in meinen Anfangszeiten, noch nicht wirklich das Thema. Damals bestand meine Kernaufgabe darin, einfach Cashflow zu generieren und meine
Ja.
Umsätze damit einhergehend natürlich meine Gewinne zu optimieren. Zu der Zeit habe ich nicht wirklich viel mit Aktien oder geschweige denn Kryptowährungen zu tun gehabt, um überhaupt irgendwann anzufangen, in Aktien in größeren mit größeren Beträgen investieren zu können, ist erstmal ein vernünftiger Cashflow notwendig. Deswegen habe ich damals, als ich noch gearbeitet habe, ich sage jetzt mal von 2019 bis 2014, habe ich in erster Linie meinen Fokus immer darauf gerichtet, mehr Cashflow und mehr Gewinne zu erzielen.
Ja.
Als ich dann angefangen habe, in Aktien zu investieren, waren natürlich ETFs auch mal ein Thema, Indexfonds auch mal ein Thema. Aber ich muss sagen, ich bin halt ein risikofreudiger Mensch. Und für mich waren damals halt irgendwie so, keine Ahnung, Indexfonds oder ETFs voll langweilig. Weil wenn ich mir so die Charts immer anzeigen lassen habe, wurde mir schnell klar, dass die möglichen Erträge, die sich aus einem ETF abzeichnen lassen, halt Erträge sind, die für mich viel zu niedrig sind. Deswegen bin ich lieber hergegangen und habe damals tatsächlich auch schon mir einzelne Aktienwerte aus jeweiligen Indexfonds oder ETFs rausgepickt und dann direkt in die Einzelaktien investiert. Weil
Ja.
ist ein ETF aufgrund dieser diversifizierten Portfoliogestaltung nicht so volatil wie eine Einzelaktie.
Ja.
Die meisten Menschen, die meisten Privatanleger, insbesondere in Deutschland, eher den sichereren Weg, entscheiden sich für so einen einfach für so einen stinknormalen und langweiligen ETF, weil sie so denken, der wird eh so sein, im Durchschnitt seine 3 bis 5% pro Jahr machen. Aber ich habe mich damals halt einfach mit 3 bis 5% nie zufrieden
Ja.
geben. Und das tue ich heute auch nicht, weil inflationsbereinigt bedeuten 5% Profit im Jahr tatsächlich miese. Also, wenn wir uns die reale Inflation, nicht die nominelle angucken, dann sind wir weit über 7%. Und dementsprechend sind 5% Ertrag inflationsbereinigt eigentlich 2% minus.
Ja.
So, und dann freuen die sich darüber, dass sie irgendwie 5% im Jahr auf ihr Kapital erwirtschaften konnten, obwohl es in Wirklichkeit eigentlich ein Verlustjahr gewesen ist. Deswegen bin ich auch der Meinung, jetzt nochmal geile Überleitung zu Bitcoin, dass wir eigentlich anfangen sollten, unser Geld, unsere Vermögensentwicklung in Bitcoin zu bemessen. Denn wenn du deine Vermögensentwicklung in Euro bemisst, dann musst du halt immer mit berücksichtigen, wie viel Geld im Umlauf ist. 1 Million Euro oder 10.000 Euro heute bei einer Geldmenge von 900 Billionen US-Dollar weltweit müssen nicht mehr 10.000 bei einer Umlaufmenge an Geld von über 1,5 Trillionen zum Beispiel sein. Das heißt also, umso mehr Geld in den Umlauf kommt, desto weniger ist ja dein Geld wert. Und deswegen glaube ich, dass irgendwann zwangsläufig jeder anfangen wird, seine Vermögensentwicklung in BTC zu messen. BTC ist statisch. BTC ist fix. Die Geldmenge kann nicht ausgeweitet werden. Die Zentralbanken können jetzt nicht irgendwie hergehen und irgendwie neue Bitcoins drucken oder so. Deswegen ist die echte Vermögensentwicklung für mich nur relevant im Bitcoin. Also für mich ist gar nicht so entscheidend, wie viel Euro mein Vermögen zum Ende eines Jahres gestiegen ist, sondern ich rechne immer in BTC. Ich schaue mir an, hey, wie viel BTC konnte ich zum Ende eines Jahres in diesem laufenden Jahr akkumulieren? Und wenn das ein gutes Ergebnis ist, ich 5, 10, 20, 30 Bitcoins akkumulieren konnte, dann weiß ich, dass ich wirklich gut performt habe. Dadurch, dass ich nie persönlich einschätzen kann, wie viel Geld neu in den Umlauf kommt, ergibt das für mich überhaupt gar keinen Sinn, meine Vermögensentwicklung in Euro zu tracken. Weil, Alter, ich weiß nicht, wie viel Geld neu dazugekommen ist. Deswegen, wenn ich jetzt 1 Million mehr auf dem Konto habe, aber gefühlt 2 Trillionen oder 100 Milliarden neue Euros gedruckt wurden, dann weiß ich gar nicht, wie viel Prozent der Wert meiner Vermögensentwicklung von der gesamten Geldmenge ausmacht. Und dementsprechend ist das halt voll, meiner Meinung nach, Bullshit, seine Vermögensentwicklung in Euro oder Dollar oder in anderen Währungen zu tracken. Bitcoin. Das
Ja,
macht Sinn. Das ist
und
halt.
ich finde es so krass, also das, was du gerade sagst, ist, ich habe neulich eine Straßenumfrage gesehen vom Bitcoin Hotel, von dem YouTube-Kanal. Und was mir auch bewusst geworden ist, auch im persönlichen Umfeld, weil der erste Gedanke war, als du ETF gesagt hast, dass viele in Deutschland in ETF investieren. Ich glaube, so viele sind es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch noch viele Leute, die halt das Geld auf dem Sparbuch lassen. Das bedeutet, die sind noch nicht mal bei dem Punkt ETF und von Bitcoin ganz, ganz weit entfernt. Und das hat unter anderem auch diese Straßenumfrage gezeigt, wie viele Leute halt gar keinen Dunst davon hatten, was. Also Bitcoin, also das Wort vielleicht mal gehört haben, aber gar nicht genau wussten, was das ist. Und wie krass zeitig wir eigentlich auch schon dran sind. Und wenn wir uns über diese Themen unterhalten und du so ein Statement hier im Podcast raushaust, ist eigentlich oder freut mich das, so eine Message nach außen bringen zu können, auch über den Podcast und ja, vielleicht mal in 20 Jahren zurückzublicken und zu sagen, damals, wir haben drüber gesprochen, wir haben es gesagt.
Ich glaube, viele Menschen werden sich in den Arsch beißen, dass sie halt so eine Innovation und eine neue Technologie einfach ignoriert haben. Deswegen versuche ich halt immer wieder auch über meinen Instagram-Account die Leute dazu anzuregen, die mir folgen, sich mit dem Thema zumindest mal auseinanderzusetzen. Es werden so viele Menschen so vermögend dank Bitcoin werden können. Und deshalb, ja. Auch hier nochmal mein Appell an jeden Einzelnen, der hier zuhört, zuschaut, wie auch immer, unabhängig von uns, fangt an, euch mit Bitcoin auseinanderzusetzen und studiert es. Es ist besser als jedes andere Studium auf dieser Erde.
Ja,
Es
habe ich
lohnt sich.
neulich gelesen. Ich glaube, 1500 Bitcoin-Millionäre mehr pro Tag durch das neue All-Time-High. Also wir nehmen die Folge jetzt am 15. März auf. Das neue All-Time-High war bei 73.000 irgendwo.
Habe ich tatsächlich vor wenigen Tagen auch gepostet. Ich meinte noch, warte.
Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ich hatte das.
Bitcoin erzeugt jeden Tag ca. 1500 neue Millionäre. Eine neueste Untersuchung zeigt, dass die Anzahl der Bitcoin-Wallets, die Bitcoins im Wert von mindestens 1 Million Dollar besitzen, täglich um ungefähr 100, 1500 Personen zunimmt.
Das
Ich
ist
bin halt
geistig.
auch. Ja,
Crazy. Das ist wirklich geil. Das ist echt nice. Aber ich glaube, auch das ist ein guter Abschluss der heutigen Podcast-Folge. Wir können zusammenfassend sagen, wenn man noch im Hustle-Mode ist und noch nicht Privatier, dann lohnt es sich, sich mal eine Stunde am Tag zu nehmen, sich einfach mit verschiedenen Sachen oder zu verschiedenen Sachen zu informieren, beispielsweise zum Thema Bitcoin. Und wenn man so ein bisschen mehr Risiko eingehen möchte, dann, was du gesagt hast über die VC-Funds und einfach mal schauen, wo deren Investmentstrategien liegen. Vielen Dank, dass du das auch so offen und transparent geteilt hast. Also das war auch ja für mich wieder so ein kleiner Augenöffner, wie einfach es auch sein kann und dass man das gar nicht so kompliziert denken kann. Deswegen, ja, vielen Dank dafür und ich freue mich auf das Feedback zur Folge.
vielleicht noch abschließend eine Frage an dich.
Ja.
Wie gehst du eigentlich momentan im Hinblick auf Bitcoin, auf das ganze Thema zu? Also kaufst du unregelmäßig, regelmäßig, kaufst du gar
Regelmäßig.
nichts? Regelmäßig.
Regelmäßig. Also
Ja.
tatsächlich bei mir ist es ja so, dass mein Einkommen pro Monat relativ, also es ist nicht gleich, es sind jetzt nicht jeden Monat 5.000 oder 4.000 Euro oder ähnliches. Mal mehr, mal weniger und ich investiere, glaube ich, aktuell 20% jeden Monat fest in Bitcoin. Also da was praktisch nach Steuern und Krankenversicherung und sowas überbleibt. 20% jeden Monat fest in Bitcoin, auch wenn er jetzt bei 70.000 liegt. Und ich merke auch tatsächlich, ich bin der Einzige gefühlt, der das macht, also was jetzt so der Freundeskreis und so weiter und so fort angeht. Aber jeden Monat regelmäßig kaufe ich nach, weil ich habe tatsächlich genau das gemacht, was du gesagt hast und bin deiner Empfehlung gefolgt und habe mich einfach, also ich informiere mich auch täglich aktuell zum Thema Bitcoin und lerne einfach immer wieder Sachen dazu. Und das öffnet mir einfach immer mehr die Augen, dass es umso sinnvoller ist, wirklich die Bitcoin-Bestände ja einfach zu erweitern.
Perfekter Abschluss. Gerade Bitcoin gekauft.
Ja. Geil.
Auch heute. Jetzt gerade, wo der Kurs so ein bisschen runtergefallen ist, werde ich wahrscheinlich deutlich mehr als wie 1000 Euro am Tag kaufen.
Ja, aber ich muss auch sagen, also keine Ahnung, aber also bei mir ist es immer so, dass ich halt jeden am Anfang des Monats immer Bitcoin kaufe. Und tatsächlich war es jetzt die letzten Monate immer so, dass der Bitcoin-Kurs tatsächlich immer dann, wenn ich kaufen wollte, leicht gedippt ist. Mega.
Ja, mega geil. Bitcoin
Ja.
kennt man ausschließlich nur eine Richtung und das ist die
Ja.
Richtung, die oben zeigt.
Okay, sehr geil. Dann. Für alle, die das am Sonntag hören, einen schönen Sonntag. Für alle, die es wann auch immer hören, einen schönen Tag. Adam, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Ich fand es mega geil. Ich habe wieder sehr viel mitgenommen. Und
Gerne.
ich freue mich deshalb jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge.
Ja, Mann. Also, ganz, ganz liebe Grüße aus Dubai. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.